Wir haben sehr wahrscheinlich fast alle schon mal die Aussage gehört, ich bin schon immer Christ. Vielleicht hast du sie selbst sogar schon mal gesagt oder sie ist dir begegnet im Gespräch mit jemand. Und immer wenn ich diese Aussage höre, dass jemand sagt, ich bin schon immer Christ, dann schießen mir gleich zwei Fragen durch den Kopf. Und mich macht das erstmal ein bisschen stutzig, weil die erste Frage, die mir durch den Kopf schießt, ist, dann kannst du mir in der Bibel zeigen, wo die Rede davon ist, dass jemand von Geburt an schon immer Christ ist. Die zweite Frage ist dann immer, was meint die Person damit? Also was verbindet sie mit der Aussage eigentlich? Und je nachdem, mit wem man dann so spricht, der diese Aussage trifft, gibt es dann verschiedene Antworten. Wenn man fragt, also was meinst du denn damit? Ja, dann kommt sowas wie, ja, weil ich schon als Kind christlich getauft wurde. Oder weil ich vielleicht dann konfirmiert wurde auch noch später. Oder weil ich nach christlichen Werten erzogen wurde und die auch echt gut finde. Oder weil meine Eltern Christen sind und ich vieles aus der Bibel weiß und ich kann sogar Bibelverse auswendig, also manche zumindest. Ja, oder weil ich schon immer geglaubt habe, dass es einen Gott gibt und dass die Bibel wahr ist. Und ich glaube auch, dass Gott diese Welt geschaffen hat und ich glaube auch, dass Jesus gelebt hat. Ja, und auch weil ich lebe wie ein Christ. Also ich besuche Gemeindeveranstaltungen, ich lese immer wieder die Bibel, ich bete, ich spende vielleicht auch, ich lebe wie ein Christ und ich fühle mich auch sehr wohl unter den Christen. Und ich finde auch die Predigten und den Lobpreis ganz schön und so. Ja, und während dir eine Person das alles so sagt, geht ständig diese Frage durch deinen Kopf, ja, aber ist das wirklich echt? Ist diese Person tatsächlich Christ oder liegt einfach eine große Selbsttäuschung vor? Denkt sie vielleicht, sie wäre Christ, weil sie das Christliche gut findet, weil sie sich versucht zu verhalten wie ein Christ, oder ist sie wirklich wiedergeboren? Wir haben heute Morgen einen Text vor uns in Römer 2, der ebenfalls die Frage nach der Echtheit stellt. Und so heißt unser Thema von heute Morgen, eine Frage der Echtheit. Und ich lade euch ein, dass wir in Römer 2 die Verse 17 bis 29 zusammen lesen und dann anhand von diesem Text dieses Thema eine Frage der Echtheit bewegen. Ich lese Römer 2 ab Vers 17. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, woraus es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das ist wahrscheinlich nicht der beliebteste Predigttext, den man sich so aussuchen könnte, auch nicht der, wo wir gleich ganz viel mit verbinden. Und vielleicht denkst du dir auch, während wir das gelesen haben, was bedeutet denn das alles? Ja, also das scheint ganz weit weg zu sein von meinem Leben. Ich hoffe, dass es uns heute Morgen anders geht, dass wir verstehen, was das sogar mit unserem Leben zu tun hat. In Kapitel 2 am Anfang haben wir vor zwei Wochen eine Personengruppe gesehen, die dort von Sünde überführt wurde, die besonders viel auf sich gehalten hat. Und dann erinnern wir uns an letzte Woche zurück, wo wir ab Vers 12 dann in Römer 2 gesehen haben, dass wir über Menschen nachgedacht haben, die das Gesetz Gottes nicht vorliegen haben und auf der anderen Seite auch Menschen, die unter dem Gesetz sind. Und das sind allen voran die Juden ja gewesen. Und genau diesen Juden, den wendet sich Paulus jetzt ab Vers 17 nochmal weiter zu und er entlarvt eigentlich Stück für Stück in diesem Text vier Dinge. Nämlich ihr Denken, ihr Verhalten, ihr Zeugnis und ihr Herz. Und dabei stellt er direkt oder indirekt mehrere Anfragen an den stolzen Juden, um ihnen schlussendlich aufzuzeigen, dass sie nichts dringender brauchen als Jesus Christus. Und ich will mit uns heute Morgen anhand von diesem Text vier Fragen oder vier Anfragen betrachten, die nicht nur für den Juden von damals von großer Bedeutung sind, sondern wenn wir ein bisschen länger drüber nachdenken, auch für uns von großer Relevanz sind. Und so ist unsere erste Frage und unser erster Punkt von heute Morgen die folgende, nämlich: Worauf stütze ich mich? Und es geht in Anlehnung an Vers 17 und 18, daraus ist diese Frage abgeleitet, wir finden sie so nicht direkt gestellt in Vers 17 und 18. In Vers 17 steigt Paulus mit den Worten ein: Wenn du dich aber einen Juden nennst, oder man könnte auch übersetzen, wenn du aber ein Jude genannt wirst, und in dem Moment, wo wir das lesen, könnten wir uns denken, ach, perfekt, ja? Jude bin ich nicht, ich werde nicht Jude genannt, ich bin auch keiner, also bin ich raus. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Juden so alles befolgen sollen, was sie sich zu Herzen nehmen sollen. Also können wir so vorgehen, oder? Ganz so einfach machen wir es uns nicht. Selbst wenn wir keine Juden sind, gibt es doch so manche Parallele in diesem Text zu uns, die uns ins Nachdenken bringen sollte. Da heißt es in Vers 17 und 18 folgendes: Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Ich habe eben schon gesagt, wir hatten letzte Woche diese zwei Gruppen in Römer 2, Vers 12 bis 16. Also die, die unter dem Gesetz sind, die Juden, und die, die ohne Gesetz sind, die Nichtjuden oder die Heiden. Und zuletzt in Vers 14 und 15 ging es um diese Nichtjuden, die kein Gesetz haben, aber trotzdem ein Gewissen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Mit den Worten jetzt hier: Wenn du dich aber einen Juden nennst, sehen wir, dass der Blick im Prinzip nochmal umschwenkt und dass jetzt die Juden nochmal intensiver unter die Lupe genommen werden in ihrem Selbstverständnis. Und dabei war es nicht so, dass die Juden gerade vor Demut gestrotzt haben und auch nicht, dass sie ein riesengroßes Herz gehabt haben für die Nichtjuden, für die Heiden, sondern ganz im Gegenteil, die Juden hielten sich für was Besseres und sie hatten eine ganze Menge Stolz im Schlepptau. Wir können uns fragen, was war der Grund dafür eigentlich? Vers 17 und 18 geben uns hier einige Anhaltspunkte. Also sie waren stolz darauf, dass sie das von Gott auserwählte Volk waren, mit dem Gott im Alten Testament seine Geschichte geschrieben hat. Und sie waren es ja, die aus der Nachkommenschaft Abrahams gekommen sind. Sie waren es im weiteren Verlauf der Geschichte auch, mit denen Gott diesen Bundesschluss am Sinai geschlossen hat, diesen Gesetzesbund. Und so waren sie stolz, dass sie allein das Gesetz von Gott empfangen haben. Und das können wir gar nicht leugnen. Tatsächlich war das so, ja. Also sie waren die Nation, die privilegiert waren und das Gesetz war keinem anderen Volk als Ganzes so gegeben. Sie waren es auch dementsprechend, die den Willen Gottes kannten und die damit die Wahrheit für sich gepachtet haben. Ja, sie waren gewissermaßen die Verwalter der Wahrheit und sie konnten, so heißt das hier in dem Text, ja prüfen, worauf es ankommt. Und dazu waren sie von klein auf im Gesetz unterrichtet, ja, also gelehrt worden. Nun kann man nicht sagen, dass diese Behauptung, wenn die Juden das so machen, ja, und von diesem Selbstverständnis ausgehen, dass das alles grundsätzlich gar nicht stimmt. Schauen wir mal in das hinein, was Mose selbst in 5. Mose 4, Vers 7 und 8 gesagt hat, wo er Folgendes sagte im letzten Buch, was er verfasst hat: Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe gewesen, nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also es geht überhaupt nicht darum, den Juden jetzt abzusprechen, dass sie diese besonderen Privilegien von Gott bekommen haben und dass Gott sich ihnen in einer besonderen Art und Weise offenbart hat. Das ist definitiv so der Fall. Aber es gibt zwei entscheidende Denkfehler, den die Juden an dieser Stelle machen konnten. Der erste Denkfehler war, sie waren deshalb stolz. Ja, und das wird hier in Römer 2, Vers 17 so deutlich ausgedrückt, dass sie sich Gottes rühmten. Man könnte auch übersetzen mit, dass sie stolz waren darauf, dass sie angeben, prahlerisch waren, dass sie sich gebrüstet haben damit. Aber es gab ja gar keinen Grund für sie eigentlich, stolz zu sein und sich als was Besseres zu sehen gegenüber anderen Völkern. Weil wenn es darum ging, wer ihnen diese Vorrangstellung eingeordnet hat, dann waren das nicht sie selbst und dann war das auch nicht ihre hervorragende Leistung, sondern dann war das Gott selbst, der sich ihnen offenbart hat, der ihnen das Gesetz gegeben hat, und zwar einzig und allein aus dem Entschluss seiner Gnade heraus. Der zweite Denkfehler, den sie machen können, ist, sie stützen sich auf ihr Wissen. Und so heißt es in Vers 17 hier: Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt. Man könnte dieses Wort für stützen übersetzen mit sich ruhen oder sich ausruhen. oder sich verlassen auf etwas. Und genau das taten viele Juden. Sie ruhten sich auf der Tatsache aus, dass sie ja das Gesetz hatten und kannten. Aber der Punkt ist, dass das Wissen allein sie nicht rettet, sondern nur, wenn sie das Gesetz halten. Und das haben wir im Text von letzter Woche deutlich gesehen, in Römer 2, Vers 13, wo es ja hieß, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Mit anderen Worten, das Wissen allein bringt erstmal gar nichts. Wenn sie sich damals auf ihre ethnische Abstammung, auf ihr Wissen um Gott und seine Wahrheit, ums Gesetz stützen wollten, dann muss man sagen, das war nicht tragfähig. Weil darin war für sie keine Gerechtigkeit vor Gott, darin war für sie auch keine Rettung zu finden. Jetzt übertragen wir das mal auf uns. Das Gleiche gilt auch für uns. Wenn du bislang dachtest, dein christliches Elternhaus oder deine fromme Prägung oder deine Gemeindebesuche oder dein christliches Leben oder dein vergleichsweise gutes moralisches Abschneiden im Gegensatz zu anderen oder dein umfangreiches Bibelwissen oder was auch immer lässt dich vor Gott besser dastehen, dann ist das eine völlig falsche Stütze. Und ich will an dieser Stelle diese Frage mal persönlich werden lassen. Auf was stützt du dich? Worin ist dein Glaube begründet? Worin siehst du deine Gerechtigkeit vor Gott? Ich glaube, gerade bei Kindern, die im christlichen Umfeld groß werden, vielleicht hier in der Gemeinde oder christlichen Familien, ist die Gefahr besonders groß, dass sie ihren Glauben, und zwar ohne das auch mit zu merken, nicht wirklich auf Jesus bauen, sondern auf den Glauben ihrer Eltern vielleicht oder auf ein nach außen hin richtiges Verhalten oder vielleicht auch darauf, dass sie in entsprechenden Situationen immer die richtigen Antworten geben können oder dass sie sich vielleicht auch mit einem gewissen Stolz moralisch gegenüber der Welt, die so schlimm ist da draußen, ja abgrenzen können. Und wahrscheinlich ist es so, ohne dass sie es realisieren wirklich, dass sie ihre Gerechtigkeit nicht allein auf Christus bauen und darin verankern, sondern in sich selbst. Und da sind wir bei Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit kann in zwei Richtungen ausschlagen. Beide gehen an Jesus vorbei. Selbstgerechtigkeit kann ausschlagen in Stolz und Selbstgerechtigkeit kann ausschlagen in Selbstverdammnis. Das Ganze ist allerdings nicht nur ein Thema der christlich sozialisierten Kinder, sondern wir alle müssen uns ja diese Frage stellen lassen, worauf stütze ich mich eigentlich? Ist es Christus allein oder ist es vielleicht doch etwas Selbstgerechtigkeit? Vielleicht mein frommes Leben, mein frommes Umfeld, meine Werke, die ich tue, meine Dienste oder was auch immer. Es geht ja so schnell, dass wir uns insgeheim auf etwas anderes stützen, aber es gibt nur ein wirklich tragfähiges Fundament für den Glauben und das heißt Jesus Christus. Und das macht Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 so schön deutlich mit den Worten, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du diesen Grund, dieses Fundament für dich noch nicht gelegt hast, sondern deinen Glauben bislang auf irgendetwas anderes gebaut hast, dann gibt es für dich heute Morgen nichts Wichtigeres, als zu erkennen, dass du nur durch Jesus Christus vor Gott gerecht werden kannst und von Gott angenommen werden kannst. Ja, und wie macht man das? Ja, indem ich ihm meine Sünde bekenne, indem ich mich vor ihm als Sünder erkenne, indem ich ihm ganz bewusst mein Leben als Herrn unterstelle und umkehre unter seine Herrschaft und glaube, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz alles bezahlt hat, was nötig war. Und nur so werde ich gerecht vor Gott. Nur so wird seine Gerechtigkeit mir angerechnet. Wenn du sagst, ja, ich habe diesen Grund eigentlich mal gelegt in Jesus Christus, aber ich habe ihn wieder verlassen und insgeheim merke ich baue doch auf etwas anderes, dann will ich dich ermutigen heute Morgen, dich neu auf Jesus zu gründen, um Vergebung zu beten dafür, dass du ihm die Ehre geraubt hast, indem du voller Stolz und Selbstgerechtigkeit warst. Und ihm dann zu danken, dass er allein dich vor Gott gerecht macht. Und wenn du weißt und glaubst, dass du dich allein auf Jesus stützen kannst, auf nichts anderes, dann bete ihn an dafür und dann bau auf diesem Fundament dein gesamtes, weiteres, gelebtes Glaubensleben auf. Ja, das ist die Basis, die es braucht. In unserem Text hier in Römer 2 und an dem Beispiel der Juden sehen wir einen wichtigen Grundsatz, der da lautet, etwas zu wissen ist nicht gleichbedeutend damit, jemanden zu kennen. Das heißt, am Ende des Tages auch für uns, es ist nicht entscheidend, was ich alles über Gott weiß, sondern ob ich ihn kenne. Und natürlich hängt das miteinander zusammen, aber wir dürfen das nicht miteinander vertauschen. Weil etwas über Gott zu wissen, kann abstrakt und unpersönlich sein, aber Gott zu kennen, bedeutet in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu leben. Und an dieser Stelle drängt sich die Frage auf im Weiteren, kennst du Gott? oder weißt du nur etwas über ihn? Ja, glaubst und vertraust du ihm wirklich oder weißt du nur theoretisch, worauf es ankommt? Worauf stützt du dich, auch in der Hinsicht, persönlicher Glaube oder theoretisches Wissen? Viele der Juden stützten sich damals fälschlicherweise auf ihr Wissen, aber theoretisches Wissen allein ist nicht entscheidend. Und das machen uns auch die weiteren Verse deutlich und das führt uns zur zweiten Frage von heute Morgen anhand von diesem Text. Und die zweite Frage, unser zweiter Punkt heißt, wie steht es um die Anwendung in meinem Leben? Vers 19 bis Vers 22. Nachdem in Vers 17 und 18 die Rede vom Wissen des stolzen Juden war, geht es jetzt darum, wie er anderen gegenüber auftritt. Und wir lesen dazu, des Zusammenhangs wegen, nochmal die Verse 17, ab Vers 17 bis Vers 20. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Es geht nun darum, wie die Juden auch anderen gegenüber als Lehrer aufgetreten sind. Und das haben sie getan mit voller Überzeugung. Das Wort für getraust dich, hier in Vers 19, das bedeutet auch so viel wie überzeugen. Also im Sinne von, die sind völlig überzeugt, Leiter der Blinden sein zu können. Nun wird hier eine bildliche Sprache verwendet, wenn es heißt, dass die Juden sich getrauen, ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen zu sein. Und dabei sind die Blinden, die in Finsternis sind, die Törichten, könnte auch übersetzen die Dummen oder die Unvernünftigen und die Unmündigen im Sinne eines kleinen, naiven Kindes, was unwissend ist, das alles sind aus Sicht der Juden sehr wahrscheinlich die Heiden gewesen, die Nichtjuden gewesen. Während sie auf der anderen Seite sich vielmehr in den Begriffen wiederfinden wie Leiter, Licht, Erzieher und Lehrer. Und kennzeichnend für den Juden war, dass er die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hatte. Das ist erstmal nicht von der Hand zu weisen. Zum einen stimmt es ja tatsächlich, dass über Gott im Gesetz Erkenntnis zu finden ist und auch Wahrheit über Gott zu finden ist. Und das gilt ja bis heute. Wir erfahren eine Menge über Gottes Wesen und über seine Werte und seine Vorstellung, wenn wir die fünf Bücher Mose lesen. Zum anderen ist es auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass Israel einen gewissen Lehrauftrag hatte gegenüber anderen Völkern. Und dazu schauen wir nochmal in 5. Mose 4, Vers 5 und 6, also die Verse, die vor denen stehen, die wir eben schon hatten. Da heißt es, siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, so bewahrt und tut sie. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Das heißt, Israel hatte mitunter die Aufgabe, die anderen Völker zum Nachdenken über den einzig wahren Gott zu bringen und sie sollten anhand ihres Volkes Ordnungen Gottes zu erkennen geben. Israel hatte eine Zeugnisfunktion, Zeugnischarakter für die Heidenwelt. Allerdings hatten sie nicht nur einen Lehrauftrag, sondern sie hatten auch einen Lebeauftrag. Und das sehen wir hier in 5. Mose 4 schon sehr deutlich. Sie sollten die Rechtsbestimmungen und Ordnungen nicht nur kennen, sondern Vers 5, sie sollten danach handeln. Und Vers 6, sie sollten sie bewahren und tun. Und genau diese angewandten Ordnungen, die zeugen ja letztendlich von Gottes Weisheit und führten dahin, dass sie Einsicht in den Augen der Völker bewirkt haben. Wenn man so ein bisschen durch die Geschichte Israels weiter, durch den weiteren Verlauf dann geht, sieht man, dass dieser Lebeauftrag alles andere als gelebt wurde und dass damit eigentlich auch der Lehrauftrag nicht gelebt wurde, nicht wirklich erfüllt wurde. Also ganz nach dem Motto, du kannst mir erzählen, was du willst, solange dein Leben deutlich lauter was anderes sagt, glaube ich dir kein Wort. Und in diesen Gedanken klingt sich Paulus ein in Römer 2, Vers 21 und 22, wenn es da heißt, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder vergräuelst, du begehst Tempelraub. Mit anderen Worten, bevor du anderen predigst, predige dir selbst. Tu selbst, was du sagst. Lebe, was du von anderen verlangst. Nun könntet ihr hier ganz entspannt sitzen und sagen, puh, da steht ja, Prediger sollen das tun. ja, die andere lehren. Vielleicht denkt ihr dann, ja, sehr gut, ja, gut, dass ich nicht da vorne stehe und predige, weil dann brauche ich das ja nicht. Daniel, interessant, kannst ja mal gucken, wie du das machst. Und definitiv ist das eine große Herausforderung für einen jeden Prediger, nicht nur für mich, sondern für jeden, der hier steht, dass er die Dinge, die er sagt, tatsächlich auch an sein eigenes Leben anlegt und sich versucht anzuwenden. Mitunter deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 27 diese drastischen Worte, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Mit Sicherheit, wie ich es gesagt habe, ja, eine der größten Herausforderungen für jeden Prediger und auch für jeden geistlich Verantwortlichen ist das, sich ganz entschlossen zu Herzen zu nehmen. Und ich, der ich hier stehe, auch die anderen Prediger oder auch geistlich verantwortliche Leute hier, wir sind euch dankbar, wenn ihr für uns betet in der Hinsicht. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Was ist denn mit denen, die vielleicht nicht öffentliche Prediger sind? Na, die können verwerflich handeln, oder? Kein Problem. Natürlich nicht. Ja, also ob du Gottes Ordnungen in deinem Leben zur Anwendung bringen sollst oder nicht, das hat erstmal gar nichts damit zu tun, ob du irgendwo öffentlich predigst oder an andere was weitergibst. Das ist völlig unabhängig davon. Wir sollen die Dinge, die Gott uns deutlich macht, ja anwenden. Warum? Weil Gott es sagt. Nicht damit wir vor anderen, uns von anderen nichts ankreien lassen können oder so. Andersrum ist es aber so, ob andere dir Gehör und Glauben schenken, wenn du ihnen was weitergibst, das hat sehr viel damit zu tun, ob du das lebst, was du sagst. Und nun gehen wir mal gedanklich noch ein bisschen weiter weg von den Sonntagspredigern und hinein in andere Predigtfelder, in denen wir, ihr uns vielleicht wiederfinden. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht im engsten Kreise deiner Ehe und deiner Familie, wo du als Mama und Papa gefordert bist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass du deinem Kind zum x-ten Mal sagen kannst, dass Rauchen schlecht ist, aber wenn du im nächsten Moment rausgehen musst, eine rauchen, weil dein Kind dich so stresst, dann glaubt dir dein Kind das einfach nicht. Dann kannst du dir den Mund fusselig reden. Oder du kannst deinem Kind auch sagen, dass es aufhören soll zu fluchen, aber wenn du im nächsten Moment in deiner Ausdrucksweise alles andere als vorbildlich bist, dann weißt du schon, welcher kleine Oberlehrer dir im nächsten Moment die Leviten lesen wird. Ja? Ich glaube, der Predigtkontext der Familie ist wahrscheinlich einer der herausforderndsten. Und ich will es mal so ausdrücken, der Spiegel der kleinen Zuhörer, den du predigst, die kann dich immer wieder einholen, wenn sie sagen, aber Papa oder Mama, du machst das und das doch selbst oder du sagst das und das doch selbst. Und in dem Moment setzt uns das ganz schön zu. Vielleicht ist das dein Predigtkontext, in dem du unterwegs bist. Vielleicht leitest du aber auch jemand in der Jüngerschaft an und machst ihm deutlich, wie wichtig das ist, sein Leben dem Herrn ganz hinzugeben und sich sexuell reinzuhalten und ehrlich zu sein und erbaulich mit anderen zu reden. Und hinter verschlossener Tür hast du gleichzeitig deine kleinen zwiespältigen Geheimnisse, die unter gar keinen Umständen ans Licht kommen dürfen. Oder aber du arbeitest irgendwo in der Gemeinde mit und darfst vielleicht Kindern oder Jugendlichen oder Frauen oder Männern etwas weitergeben oder leitest einen Hauskreis. Und auch hier ist es von so großer Bedeutung, dass das, was wir anderen versuchen weiterzugeben, Anwendung in unserem eigenen Leben findet und wir das nicht vergessen. Oder vielleicht ist dein Predigtkontext der auf der Arbeitsstelle. Und du bist bekannt dafür, dass du klare biblische Werte vertrittst, wie zum Beispiel die 10 Gebote, und dafür eintrittst, bis dich ein Arbeitskollege dabei erwischt, dass du Material unabgesprochen für deinen privaten Gebrauch zu Hause einfach mitnimmst. Und es gibt eine Fülle von Beispielen, die man allein zu diesen drei Beispielen, die Paulus hier in Anlehnung an die 10 Gebote in Vers 21 und 22 anführt. Man könnte so vieles dazu nennen. Er spricht hier über Stehlen, über Ehebrechen und Tempelraub. Und ich will nur kurz was zu dieser Frage hier mit dem Tempelraub sagen. Also der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Das könnte entweder den Bezugspunkt haben in Malachi 3, Vers 8. Wir hatten das in unserer Predigtreihe, wo Gott dem Volk vorwirft, dass sie ihm den Zehnten berauben. Oder aber, und das halte ich noch für wahrscheinlicher, es ist ein Bezug zu 5. Mose 7, Vers 25, wo die Rede davon ist, dass die Israeliten Götzenbilder der Kanaaniter, wenn sie dann in das Land kommen, mit Feuer verbrennen sollen und nicht das Gold und Silber nehmen sollen, um sich dann selbst zu bereichern daran. Und viele Ausleger gehen davon aus, es gab möglicherweise auch zu dieser Zeit, in der dann der Römerbrief geschrieben wurde, Juden, die durch die Plünderung von heidnischen Tempeln sich selbst bereichert haben, ja. Wie dem auch sei, diese drei Dinge hier, die Paulus nennt, allein in diesen Versen, das ist ja keine abgeschlossene Liste zur Selbstreflexion, aber sie fordern nicht nur den Juden damals, sondern auch uns heute deutlich heraus. Und zwar in dieser Frage, wie steht es eigentlich um die Anwendung in meinem Leben? Zum Beispiel im Bereich der sexuellen Reinheit, der ehelichen Treue, der Ehrlichkeit, der Habgier oder sonst wo. Mit anderen Worten, welchen Ausdruck findet dein Wissen in deinem Leben? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, damit wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter des Wortes sind. Und genau das warf Paulus den Juden ja vor. Und allen voran kann man das einer zugespitzten Gruppe von Juden vorwerfen. Und das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die werden, mit denen wird abgerechnet, könnte man sagen, in Matthäus 23. Und da sagt Jesus selbst, ich will nur einen Vers da rausgreifen, Matthäus 23, Vers 3, da sagt Jesus selbst über diese Pharisäer und Schriftgelehrten zu seinen Jüngern: Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Und das ist eine knallharte Aussage von Jesus, ja, wenn er sowas sagt über einen Menschen. Und ich hoffe, dass es uns davor graut, wenn wir sowas lesen und sowas hören, dass wir selbst eines Tages so eine Beurteilung oder solche Worte von Jesus hören müssen. Ja, sie sagen es und tun es nicht. Ich will es mal so ausdrücken: Dein Leben kann eine Bühne für die Wahrheit sein. Ja, dein Leben kann eine Bühne für die Wahrheit sein. Die Wahrheit existiert ohne dein Leben. Aber du kannst der Wahrheit eine Bühne bereiten. Und die Frage ist, wirst du das tun? Bei der Anwendung geht es schlussendlich nicht um die Frage nur der Glaubwürdigkeit von Menschen, sondern schlussendlich geht es auch um Gott. Und das führt uns zum dritten Punkt, zur dritten Frage. Und die dritte Frage lautet: Welches Licht werfe ich auf Gott? Vers 23 und 24. In Vers 23 oder ab Vers 23 heißt es weiter: Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Wir erinnern uns zurück, in Vers 17 hatten wir bereits, dass die Juden sich auf das Gesetz gestützt haben und dass sie sich Gottes gerühmt haben. Und nun haben wir hier die Aussage, dass sie sich des Gesetzes gerühmt haben, also im Sinne von, sie prahlen damit rum, sie geben damit an, dass sie ja das Gesetz haben. Aber man könnte fast meinen, es wäre besser für sie, wenn sie das Gesetz gar nicht hätten. Warum? Weil sie durch die Übertretung des Gesetzes, also indem sie sich selbst nicht daran halten, Gott selbst verunehren. Und das Wort hier bedeutet so viel wie beschimpfen oder verspotten oder schändlich behandeln. Das heißt, die Juden brachten Schande auf den Namen Gottes. Ihr Verhalten und ihr Ungehorsam fiel auf Gott selbst zurück. Und das nicht nur einmal im Laufe der Geschichte. Wir müssen es nochmal vor Augen führen, dass Israel gewissermaßen ein Aushängeschild Gottes für die Nationen war. Und sie hatten, wie wir das eben in 5. Mose 4 gesehen haben, diesen öffentlichen Zeugnischarakter für andere Nationen. Und man sieht durch die Geschichte hindurch, dass sie immer wieder Spott auf den Namen Gottes gebracht haben. Und in diesem Sinne bringt Paulus hier in Vers 24 auch ein Zitat aus Jesaja 52, Vers 5 und spricht davon, dass der Name Gottes wegen der Juden unter den Nationen gelästert wird. Für gelästert steht hier das Wort Blasphemeo und wir kennen das, daher kommt unser Wort Blasphemie, Gotteslästerung. Und das war im Alten Testament bereits immer wieder der Fall. Und dabei war es Gott alles andere als egal, ob sein Name in Verruf gerät, sondern er selbst hat darauf Acht gegeben und immer wieder eingeschritten. So heißt es in Hesekiel 36, Vers 20 bis 22 zum Beispiel folgendes: So kamen sie zu den Nationen, Israel, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte: Das Volk des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel: So spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Hier in Vers 20 sehen wir deutlich, dass Israel als Gottes Volk seinen heiligen Namen entweiht hat, in Verruf gebracht hat. Und dann heißt es hier so beachtlich, Vers 21, dass Gott selbst sagt: Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Und Vers 22, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Und wenn wir das so lesen, und wir lesen öfters im Alten Testament solche Aussagen, solche Stellen, dann wird uns deutlich, wie ernst Gott seine eigene Ehre eigentlich nimmt. Und dass er kein kleines Gottchen ist, wo man sich nicht viel draus machen muss, sondern dass er ein Gott ist, der mehr zu fürchten ist als alles andere. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und überlegen, wer sind eigentlich die Aushängeschilder für den Namen Gottes heute, dann kommen wir ins Spiel, wir als Christen. Und nun stellt sich im übertragenen Sinne auch die Frage für dich und für mich, wird der Name Gottes durch mein Leben geehrt oder verlästert? Ja? Gerät er durch mich, Gott selbst, in Ansehen oder in Verruf? Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass die Menschen dich viel genauer beobachten ab dem Zeitpunkt, ab dem du dich klar zu Jesus bekennst und das öffentlich tust. Das Problem dabei ist, sie lesen dich mehr als die Bibel. Ja, und daran knüpft sich eine Frage an für uns, die da lautet, wenn die Menschen von Jesus nur das sehen könnten, was sie bei dir, Karl, bei dir, Lena, bei dir, Michael, ihr könnt euren Namen einsetzen, wenn die Menschen von Jesus nur das sehen könnten, was sie bei dir von ihm sichtbar sehen können, was würden sie dann sehen? Was wird ihnen dann deutlich? Wenn wir das im Bild der Familie ausdrücken würden, dann ist es ja wohl oder übel so, dass Kinder immer ein gewisses Licht auf ihre Eltern werfen. Und dabei sei es mal dahingestellt, ob dieses Licht der Wahrheit entspricht oder nicht, aber das ist erstmal so. In dem übertragenen Sinne ist es so, dass wir als Kinder Gottes ein Licht auf unseren himmlischen Vater werfen. Das heißt, wir repräsentieren ihn. Und es ist nicht so, dass so wie wir ihn repräsentieren, dass er tatsächlich so ist. Aber die Menschen um uns herum, die treffen erstmal einen Rückschluss, wenn sie uns anschauen, auf unseren himmlischen Vater. Die Frage ist also, welches Licht oder welchen Schatten wirfst du auf Gott? Durch die Anwendung seines Wortes oder durch die Missachtung seines Wortes? Das ist eine ganz herausfordernde Frage, die ich uns zum Nachdenken mitgeben will, eine dritte. Und dabei ist der Schlüssel zur Anwendung von Gottes Wort und zu einem besseren Zeugnis für ihn schlussendlich nichts rein Äußerliches, sondern die Frage nach dem Innern. Und das ist das vierte, die vierte Frage von heute Morgen, die da lautet, wie sieht es im Verborgenen meines Herzens aus? Und es geht um Vers 25 bis 29. In diesem ganzen Abschnitt, ab Vers 17, geht es Paulus ja darum, dass er deutlich machen will, also die Juden, ihr Juden, ihr könnt euch weder auf das Gesetz noch auf eure Abstammung oder sonst was verlassen, um vor Gott bestehen zu können und um wahre Zugehörigkeit zu ihm beanspruchen zu können. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil auch ihr Juden Sünder seid. Genau davon hat Paulus ja gerade in den Versen 17 bis 24 den stolzen und selbstgerechten Juden überführt. Und nun ab Vers 25 kommt ein weiteres typisches Merkmal zur Sprache, was die Juden betrifft. Da heißt es in Vers 25, denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Die Beschneidung war im Alten Testament ja das Zeichen des Bundes, den Gott zwischen Abraham und auch im weiteren Sinne seiner Nachkommenschaft geschlossen hat. In 1. Mose 17 kann man das nachlesen. Und aus der Nachkommenschaft Abrahams ging dann über Isaak und Jakob das Volk Israel hervor. Und das Volk Israel war dann das, mit dem Mose dann diesen Bund geschlossen hat und dem Gott das Gesetz gegeben hat. Und so wird zum Beispiel in 3. Mose 12, Vers 3 auch die Beschneidung im Gesetz Gottes dann später nochmal verordnet. Ich habe so ein paar Stellen hier, die mit Beschneidung zu tun haben, zum Weiterdenken. Und dabei war es so, Beschneidung bedeutete, also die Vorhaut eines männlichen Juden sollte am 8. Tag nach seiner Geburt beschnitten werden. Ebenso übrigens auch bei Menschen, die dem jüdischen Volk sich anschließen wollten, auch sie sollten beschnitten werden. Und die Beschneidung zeigte eigentlich eine Zugehörigkeit zum nationalen Israel auf. Und sogar Jesus, können wir Lukas 2, Vers 21 nachlesen, wurde am 8. Tag beschnitten. Jetzt sagt Paulus hier in Römer 2, Vers 25, dass die Beschneidung für dich als Jude nicht nützlich ist, beziehungsweise nützlich wäre, aber nur unter einer Bedingung. Und zwar, wenn du das Gesetz befolgst. Und im Gegenzug sagt er auch, dass deine Beschneidung dir gar nicht nützt als Jude, wenn du ein Gesetzesübertreter bist. Dann bist du zwar als Jude noch zugehörig zum nationalen Israel, aber du hast keine Zugehörigkeit zum wahren Gottesvolk. Und genau um diese Frage geht es eigentlich schlussendlich in diesem ganzen Abschnitt. Nicht darum, wer gehört eigentlich zum ethnischen Volk, mit dem Gott seine Geschichte geschrieben hat, sondern wer gehört eigentlich zum wahren Gottesvolk und wodurch gehört man eigentlich dazu? Wenn man wie die Juden dachte, dass man durch Beschneidung und durch den Weg des Gesetzes zum wahren Gottesvolk gehören könnte, dann bedeutet das für sie genau das, was Paulus in Galater 5, Vers 3 schreibt. Nämlich folgendes: Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also die vollkommene Erfüllung des Gesetzes wäre an sich gefordert gewesen, aber da kein einziger Mensch, und auch kein einziger Jude, das geschafft hat, brachte ihnen ihre nationale Zugehörigkeit zu Israel erstmal gar nichts. Und vor allem nichts in Bezug auf dieses wahre Gottesvolk. Ja, sie gehörten in dem Sinne genauso wie Unbeschnittene, also Nichtjuden, nicht zum Gottesvolk, und sie standen genauso ungerecht vor Gott, wie jeder andere Mensch auch, der aus einem anderen Volk kam. Und diese Botschaft, das schmeckte den Juden so gar nicht, aber noch schlimmer wäre, wenn ein unbeschnittener Nichtjude zum wahren Gottesvolk gehören würde. Und das beschreibt Vers 26 und 27 weiter. Da heißt es: Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden. Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Das sind Verse, die kann man auf zweierlei Weise verstehen und sind nicht so leicht. Eine Variante wäre, dass man das mehr im Sinne einer theoretischen Möglichkeit versteht. Also so, als würde Paulus sagen: Nehmen wir mal an, ein unbeschnittener Jude würde die Forderungen des Gesetzes moralisch gesehen vollständig einhalten, ja, und hätte aber dieses Bundeszeichen der Juden, die Beschneidung, nicht. Ja, würde er dann nicht trotzdem zum wahren Gottesvolk gehören und von Gott als gerecht angesehen werden? So, ja, in diesem Sinne wäre es dann so, dass es die Juden absolut bloßstellen würde, weil die Juden hatten ja den Vorteil vom geschriebenen Gesetz und die Beschneidung, und trotzdem war moralisch gesehen dann ein Unbeschnittener deutlich besser als sie, ja, der auf dem Weg des Gesetzes sogar gerettet worden wäre. Und es würde sogar so weit gehen, dass der Unbeschnittene schlussendlich sogar über sie Gericht halten wird. Praktisch ist bei diesem Ansatz aber das eigentlich nicht möglich, weil der Römerbrief unter anderem und auch sonst die Bibel macht uns deutlich, dass auch kein Unbeschnittener vor Gott durch das Gesetz gerecht wird, indem er die Rechtsforderungen des Gesetzes alle eingehalten hat. Kein Mensch wird aus seinen Werken gerecht. So klar ist die Bibel. Die andere Variante, diese Verse zu verstehen, wäre, dass wir sie in Verbindung bringen mit unbeschnittenen Nichtjuden, die nicht selbst das Gesetz erfüllt haben, sondern für die jemand anders die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt hat. Und die nun auf einer anderen Grundlage, ohne Beschneidung, nach den Vorschriften Gottes leben. Und das, was ich so kompliziert gerade ausgedrückt habe, das ist das, was eigentlich auf uns Christen zutrifft, für die Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und interessanterweise sehen wir diese Formulierung, die Rechtsforderungen des Gesetzes, später im Römerbrief, in Römer 8, Vers 3 und 4, dann nochmal. Wenn es da heißt, das sind Hammervers, ich freue mich schon, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Römer 8, Vers 3 und 4, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Hier ist beschrieben, ja, dass wir als Gläubige auf der Grundlage von dem, was Jesus für uns und in uns getan hat, nämlich die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt und die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln, ja, diesen Rückbezug kann man herstellen und kann davon ausgehen, dass in Römer 2, Vers 26 und 27 schon eine Anspielung eigentlich stattfindet auf die, die allein durch Jesus Christus zum wahren Gottesvolk gehören werden. Und diese zweite Variante ist meines Erachtens nach schlüssiger, und sie passt auch besser in den Kontext dann zu Römer 2, Vers 28 und 29, weil das ist der Punkt, wo Paulus eigentlich in diesem ganzen Abschnitt darauf hinarbeitet. Wenn es da heißt, Römer 2, Vers 28 und 29, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Schlussendlich wird in diesen zwei letzten Versen nochmal sehr deutlich, dass sich nicht der zum wahren Gottesvolk zählen kann, der äußerlich ein Jude ist. Und äußerlich könnte man hier auch übersetzen mit sichtbar oder offensichtlich, also im Sinne der Beschneidung, ja, die ja offensichtlich war. Aber die reine Beschneidung im Fleisch, die die Juden hatten, also die Entfernung der Vorhaut am achten Tag, die bringt den Juden erstmal gar nichts. Sondern, so sagt es Vers 29 hier, der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Innerlich lässt sich übersetzen mit verborgen oder geheim. Das ist übrigens das gleiche Wort, was in Römer 2, Vers 16 schon genannt wurde, wo es letzte Woche hieß, dass Gott das Verborgene der Menschen richtet. Und zu dieser Beschneidung des Herzens ruft Gott im Alten Testament sein Volk immer wieder auf, an verschiedenen Stellen. Aber schlussendlich wird deutlich, dass die Beschneidung des Herzens von Gott selbst vollzogen werden muss und kommen muss. Und genau das kündigt Gott zum Beispiel in 5. Mose 30, Vers 6 an und auch in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Und diese Verse will ich uns gerne noch lesen. Hesekiel 36, ab Vers 25. Da sagt Gott: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir diese Stelle aus Hesekiel 36 eben im dritten Punkt schon mal hatten, also die Verse davor, Hesekiel 36 ab Vers 20, fortfolgende, wo die Rede davon war, dass das Volk Israel Gottes Namen entweiht hat. Und gerade an Israel wird so deutlich, dass es etwas anderes braucht als das Gesetz. Es braucht echte Reinigung von Sünden, es braucht echte Buße, echte Umkehr, es braucht ein neues Herz und es braucht einen neuen Geist im Innern. Es braucht den Geist Gottes. Und genau das, echte Reinigung, ein neues Herz und einen neuen Geist, wurde einzig und allein möglich durch den, der für unsere Sünde am Kreuz starb. Durch den, der selbst ein reines Herz hat, was Gott ungeteilt liebt. Und durch den, der seinen Geist in uns wohnen ließ. Und das ist Jesus Christus selbst. Und wenn ein Mensch Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annimmt und durch den Geist die Wiedergeburt erlebt, ja, das macht uns Johannes 3, Vers 5 zum Beispiel deutlich, dass die Wiedergeburt durch den Geist geschehen muss. Wenn das ein Mensch erlebt, dann bekommt er diese Reinigung, dann bekommt er dieses neue Herz und dann bekommt er den Geist Gottes, der in sein Inneres einzieht. Und das ist völlig ungeachtet dessen, ob du Jude bist oder aus irgendeiner anderen Nation stammst, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten bist. All das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Beschneidung des Christus. Und über die spricht Paulus in Kolosser 2, Vers 11, wenn er da sagt: In ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Für jeden, der diese Beschneidung des Christus erlebt hat, gilt die Tatsache, dass Gott mit seinem Geist in dir wohnt, dass er seinen Geist in dein Inneres gelegt hat und dass er nun in deinem Inneren schaffen will, was vor ihm wohlgefällig ist. Gott will, dass wir durch seinen Geist motiviert und geleitet eine Liebe zu ihm entwickeln, die vor ihm wohlgefällig ist, und ein Gehorsam schaffen, der vor ihm wohlgefällig ist. Dabei stellt sich am Ende die Frage: Wenn Gott das tun will, wie sieht es in meinem Verborgenen eigentlich aus? Darf Gottes Geist hier sein Werk tun und mich verändern, oder versperre ich dem Geist Gottes den Weg zu den verborgenen Dingen meines Herzens? Wie steht es um dein Inneres? Wie steht es um mein Inneres? Ganz am Ende, in Römer 2, Vers 29, da heißt es noch über den Juden oder auch den insgesamt, ja, den Menschen, der am Herzen beschnitten ist. Da gehen wir gar nicht mehr von dem nationalen Judentum aus, sondern das gilt für jeden, der am Herzen beschnitten ist. Sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Und hier haben wir ein Wortspiel, was wir vielleicht so erstmal gar nicht sehen, weil die Bezeichnung Jude, die kommt von Juda. Und Juda bedeutet so viel wie Lob. Und wenn wir das zusammennehmen, dann waren die stolzen Juden ja voller Selbstlob und voller Ruhm für sich selbst. Und sie waren gut darin und voll darauf erpicht, von anderen gesehen zu werden. Aber der beschnitten ist am Herzen, der bekommt durch die Beschneidung des Herzens, durch Jesus Christus, sein Lob nicht von Menschen, sondern von Gott. Und so schließt Paulus gewissermaßen diesen ganzen Abschnitt und sagt den Juden nochmal deutlich, worum es eigentlich am Ende geht. Das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigt haben, war eine Frage der Echtheit. Und vier Fragen haben wir dazu aufgeworfen. Vier Fragen, die sowohl für den Juden damals, aber auch für uns als Christen, für unser Glaubensleben heute bedenkenswert und relevant sind. Nämlich erstens, worauf stütze ich mich? Zweitens, wie steht es um die Anwendung in meinem Leben? Drittens, welches Licht werfe ich auf Gott? Und viertens, wie sieht es im Verborgenen meines Herzens aus? Und das sind Fragen, die ich euch mit hineingeben will in die Woche, zum weiteren darüber nachdenken. Und hoffentlich sehen wir oder haben wir gesehen, dass dieser Text von heute Morgen vielleicht viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir das im ersten Moment augenscheinlich wahrgenommen haben. Ich will schließen heute Morgen mit Versen aus Galater 5, Vers 5 und 6, die das Ganze nochmal sehr gut abrunden und den Blick auf Jesus Christus lenken. Da heißt es in Galater 5, Vers 5 und 6, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube.